Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Michael Hanisch vom Zimmertheater. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Tag.
Es geht heute um die Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen, aber da es ja auch dein erster Besuch ist in dieser Spielzeit, geben wir gerne nochmal einen Blick zurück, wie du die letzte Spielzeit abgeschlossen hast und auch die spielfreie Zeit genutzt hast.
Ja, du hast ja letztens meine Kollegen schon diesbezüglich ausgefragt. Naja, die letzte Spielzeit, die ging ganz normal zu Ende. Wir hatten ja noch das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, das kleine Sommertheaterprojekt. Dann haben wir noch leider ein paar Stücke abspielen müssen, also halt zu Ende bringen müssen, so dass sie leider nicht mehr im Spielplan auftauchen. Aber wir haben natürlich auch ein paar Wiederaufnahmen. Naja, und dann Spielzeitpause war tatsächlich unterbrochen. Das haben die Kollegen nicht erwähnt, weil tatsächlich auch von denen, doch, Sandra war mit dabei. Von denen wollte ich gerade sagen, eigentlich fast niemand mit dabei war. Aber das Zimmertheater hatte im Sommer noch ein Gastspiel. Und zwar in Gmunden im Salzkammergut. Da war das Zimmertheater eingeladen zum Salzkammergut oder zu den Salzkammergut-Festwochen mit Thomas Bernhards vor dem Ruhestand. Und so haben ein paar Mitarbeiter des Zimmertheaters ihren Sommerurlaub unterbrochen und sind eben ins Salzkammergut gefahren, haben dort Thomas Bernhard gespielt, was natürlich eine ganz tolle Erfahrung war, weil das ist natürlich Thomas Bernhard Land auch. Also in Gmunden selber ist er gestorben 1989 und wir haben dann auch am Tag nach der Vorstellung zusammen als Team noch das Thomas Bernhard Haus in Ohlsdorf besucht und das war total spannend und auch mal schön zu sehen, wo der so gelebt hat und was der so gemacht hat. Also aus so einem alten Bauernhaus hat er so richtig umgebaut in fast so eine Art Museum. Er hat selber nur ein paar Räume in dem Haus bewohnt und die anderen waren mehr so Repräsentationsräume, Empfangsräume. Und das war natürlich irgendwie auch mal schön, das zu sehen. Und die Gegend war natürlich toll da. Also wir haben im Stadttheater Gmunden gespielt und man ist zum Bühnenausgang rausgegangen und 50 Meter weiter war der Traunsee.
Dafür unterbricht man gern mal seinen Urlaub.
Ja, ich habe das dann auch noch genutzt und habe dann noch ein bisschen da verlängert und bin noch ein paar Tage länger da geblieben, während einige Kollegen schon wieder zurückgefahren sind. Ja, und ansonsten Spielzeitpause. Natürlich bereitet man sich auch auf die neue Spielzeit vor, liest sehr viel. Einiges war natürlich auch im Büro noch zu erledigen. Ich versuche da mal so ein bisschen die Stellung zu halten, aber ich habe auch mal den Urlaub sein lassen und die freie Zeit genossen und den Sommer in Tübingen und Umgebung auch genossen.
Und jetzt geht's in die letzte Spielzeit für euch als Team. Wie fühlt sich das an?
Ja, es ist die elfte Spielzeit dann von Axel Krause. Und im Team auch eben, sind nicht alle natürlich 11 Jahre da, aber es sind natürlich auch Leute 11 Jahre mit dabei. Allen voran natürlich die beiden Schauspieler Nicole Schneider, Robert Arnold. Man geht, glaube ich, so ein bisschen mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge in diese letzte Spielzeit, weil wir haben uns unglaublich viel vorgenommen. Wir haben tolle Texte nochmal rausgesucht, tolle Stücke rausgesucht, wo wir einfach auch Lust drauf haben, die nochmal zu machen, einfach auch Sachen, die wir zum Teil lang schon vorgehabt haben, die, wo man immer gesagt hat, ach komm, das macht man nochmal irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Und insofern freue ich mich auf viele spannende Projekte in dieser Spielzeit. Und ja, es geht ja auch schon voll los mit, ja, jetzt dann die zweite Premiere. Wir haben jetzt dann 3 Premieren innerhalb von 3-4 Wochen sozusagen am Zimmertheater. Ja, und damit ist auch viel Arbeit verbunden. Man kommt gar nicht so sehr zum Nachdenken, was denn am Ende dieser Spielzeit ist. Und ja, ich glaube auch die wenigsten meiner Kollegen wissen, was am Ende der Spielzeit sein wird, wie es weitergehen wird, wo sie es hinverschlagen wird. Wir lassen uns überraschen.
Ist dann jetzt auch schon auch Bewerbungszeit. Man muss dann sich dann in Position, in Stellung bringen, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja im Theater, also an den städtischen, staatlichen Theatern, die sozusagen den NV-Bühne-Vertrag, das hatte ich, glaube ich, hier mal erklärt, Normalvertrag Bühne heißt das, Abkürzung NV-Bühne, da ist immer die Kündigungsfrist der 31. Oktober, also zum Ende der laufenden Spielzeit hin. Und insofern werden jetzt natürlich auch einige Stellen langsam ausgeschrieben. Ich denke, meine Kollegen werden sich teilweise auch bewerben auf ausgeschriebene Stellen. Ich selber weiß noch gar nicht so genau, was ich so machen soll. Also ich bin da noch so irgendwie relativ ruhig. Ich denke mir immer, und wenn es ein Sabbatjahr in Tübingen wird, dann mache ich ein Sabbatjahr in Tübingen. Ist doch schön hier.
machst dir erstmal keinen Druck.
Nee, ich gehe vollkommen entspannt da rein.
Und im Laufe der Spielzeit wirst du dann vielleicht ein bisschen die Entlastung merken, wenn du nicht die nächste vorbereiten musst.
Das ist natürlich sicherlich ein Pluspunkt von so einer letzten Spielzeit. Also, dass man eben nicht die ganzen organisatorischen Dinge regeln muss, keine Verträge machen muss, auch keine Terminkalender wälzen muss, wann ist welcher Probenzeitraum, wer hat wann Zeit, welcher Regisseur könnte zu welchem Zeitpunkt. Das ist natürlich schon eine Entlastung, weil das darf man nicht unterschätzen, es nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch, so eine Spielzeit vorzubereiten und vor allem natürlich auch Texte zu lesen, vorbereiten für die neue Spielzeit. Man muss ja auch überlegen, was man spielt, auch das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch.
Aber jetzt für Dramaturgen so gibt es nicht keine so Verträge oder keine so normalen, regulären Bewerbungsverfahren auch, wie es jetzt bei den Schauspielern, bei einem Ensemble ist?
Nein, doch, es gibt ganz normal natürlich auch Dramaturgiestellen, die ausgeschrieben werden, auf die man sich ganz normal klassisch bewirbt und dann gibt es Vorstellungsgespräche, also der Schauspieler geht vorsprechen, der Dramaturg macht ein Vorstellungsgespräch, ganz klassisch. So ein bisschen vielleicht der Unterschied ist, manche Theater, so habe ich das auch schon erlebt, laden einen Dramaturg gern auch schon einen Abend vorher ein, sodass er sich irgendwie ein Stück, eine Inszenierung am Theater anschaut und dann wird nochmal darüber gesprochen. So ein bisschen Analyse des Geschehenen, Gesehenen. Und aber ansonsten ist es eigentlich wie ein ganz normales Bewerbungsverfahren.
Und an größeren Theatern als im Zimmertheater gibt es ja dann auch mehrere Dramaturgen.
Genau.
Das ist ja eher die Ausnahme, dass du alleine bist, oder?
Naja, ich habe ja Sandra noch mit dabei, die ja auch Dramaturgie mitmacht und Ursel Weikert, die bei uns im künstlerischen Betriebsbüro arbeitet, die macht jetzt immer auch Dramaturgieassistenz mit. Das heißt, da haben wir unser Team natürlich schon auch ein bisschen erweitert. Aber klar, in anderen Häusern gibt es natürlich richtig komplette Dramaturgie-Kreise. Also das ist irgendwie 2-3 Dramaturgen pro Sparte sozusagen. Also wenn ich jetzt ein ganz normales Drei-Sparten-Haus nehme, also ein Haus, wo Musiktheater, Tanztheater und Schauspiel macht, dann gibt es wahrscheinlich in der Regel so 2-3 Dramaturgen fürs Musiktheater, 2-3 Dramaturgen fürs Schauspiel und vielleicht noch 1-2 Dramaturgen fürs Tanztheater. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen mehr als bei unserem Zimmertheater. Auch allein, wenn ich natürlich gucke bei den Kollegen vom Landestheater Tübingen, die haben ja auch 3 Dramaturgen für den Abendspielplan und haben dann nochmal eine Dramaturgin fürs junge Theater.
Du hast ja auch inszeniert am Zimmertheater, könntest du dir auch vorstellen, ganz auf Regie umzusatteln?
Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber eigentlich tatsächlich, ich mag es sehr gerne zu inszenieren, aber eigentlich mein Herz hängt an der Dramaturgie und an der Arbeit mit Texten und ein Stück zu begleiten und zu recherchieren und vorzubereiten. Und insofern würde ich eher versuchen, im Bereich Dramaturgie zu bleiben.
Also hat nichts jetzt mit Mittelpunkt, im Mittelpunkt stehen zu tun, sondern eher auch wirklich das Handwerk.
Genau. Das Handwerk im Hintergrund und eben das Vorbereitende und Organisatorische. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, Regie zu führen. Also man kann ja nicht einfach so in eine Probe gehen, man muss die vorbereiten, man muss ein Konzept haben, man muss sich zwischendurch Gedanken machen. Man muss gucken, wie man Figuren führt, was man für Ideen mit reinbringt. Das, wie gesagt, das macht sehr viel Spaß, aber ist jetzt hinter der Dramaturgie nur Punkt 2.
Ist stressiger oder?
Es ist anders. Es ist nicht unbedingt stressiger, würde ich sagen. Also wenn man dementsprechend vorbereitet ist, kann man da glaube ich auch entspannt in Proben reingehen. Natürlich wird es gegen Ende vor der Premiere immer ein bisschen anstrengender, aber das ist im Bereich Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit genauso. Und insofern denke ich mir, es ist eine andere Erfahrung, aber es sind halt 2 unterschiedliche Berufe, das darf man halt auch nicht vergessen. Der Dramaturg, und das verwechseln ja immer viele, ist halt nicht der Regisseur, sondern er begleitet nur.
Und du hast ja noch den anderen Bereich angesprochen, den du ja machst, die Öffentlichkeitsarbeit, was ja auch nochmal eine ganz andere Baustelle ist, ne? Marketing mehr und so.
Naja, klar. Also auch da muss man natürlich Ideen sammeln, Ideen finden, neue Konzepte sich überlegen oder auch mal bisheriges Überdenken und gucken, was könnte man vielleicht besser machen, was könnte man anders machen und wie könnte man neue Zielgruppen bewerben.
Und könntest du dir das alleine auch vorstellen?
Tatsächlich, ich habe ein Jahr, also es war vor meiner Zeit am Zimmertheater, habe ich ein Jahr nur Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht. Das war okay, aber es hat mir tatsächlich die Arbeit mit Texten, an Texten gefehlt und eben auch eine, ja, die künstlerische Arbeit zu begleiten. Das heißt, allein nur Presseöffentlichkeitsarbeit. Wäre eher eine Notlösung.
Nach dem Sabbatjahr vielleicht oder
mal gucken, was kommt.
Dann gucken wir jetzt auf die anstehende Premiere Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen nach Nikolai Gogol. Am Freitag ist Premiere, Freitag genau. Der 13.
Ja, ein schönes Datum für so einen Abend. Wir sind ja nicht abergläubisch am Theater. Wir haben zwar viele, unglaublich viele Rituale am Theater, aber okay, so ein leichter Aberglaube spielt natürlich immer mit, aber ich glaube auch, das gibt es in jedem Arbeitskreis und in jeder Berufsgruppe auch, dass man so kleine Rituale hat, die man halt pflegt, in der Hoffnung, dass damit alles gut geht. Aber natürlich ist Freitag der 13. ein schönes Datum auch für eine Premiere, die sich mit so einem Stoff befasst. Es ist, ja, spiegelt auch so ein bisschen mit, was eben Aufzeichnung eines Wahnsinnigen ist. Es ist sowohl tragisch als auch lustig, also bietet eine komplette Bandbreite, man kann den Text unterschiedlich lesen, unterschiedlich interpretieren. Wir haben auch sehr viel natürlich vorbereitet zum Autor, haben uns mit dem ein bisschen befasst und insofern passt eigentlich das ganz gut, dieses Datum, weil zum Beispiel auch der Autor Gogol einfach auch immer wieder in so, ja, ich nenne es mal Aberglauben oder in so fantastische Elemente zurückgefallen ist, nicht nur in seinen Schriften, sondern auch in seinem Leben und ja, insofern Freitag der 13. ist ein gutes Datum.
Worum geht's bei Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen?
Die Geschichte ist eigentlich relativ einfach und schnell erzählt. Also eigentlich ist es eine Novelle, gleich mal vorneweg, dass es eben eigentlich kein Theatertext ist, sondern wir eben diesen Text fürs Theater bearbeitet haben. Wir sind nicht die Ersten am Zimmertheater, die diesen Text fürs Theater bearbeitet haben. Er ist eigentlich fast schon ein klassisches Repertoire im Theater, also es gibt sehr viele Theater, die auf diesen Text zurückgreifen. Es ist die Geschichte von einem, ja, Beamten am unteren Rand der Hierarchie in einer Behörde, einem Departement, wie es in der Novelle heißt. Der heißt Ascenti und er arbeitet ja eigentlich als Bürogehilfe, als Bürokraft. Hauptaufgabe ist es, für seinen Chef Federn anzuspitzen, also Schreibfedern zuzuspitzen, weil nämlich seine Exzellenz, wie er den Chef natürlich auch immer nennt, also wir befinden uns ja im 19. Jahrhundert in noch einer ganz klaren gesellschaftlichen Hierarchie, auch eben im Beamtentum, weil seine Exzellenz hat es immer gern, wenn möglichst viele vorbereitete Federn auf dem Schreibtisch liegen. Und in diesem Alltag gefangen entwickelt Ascenti so, ja, einen Wahn, der sich zunächst erstmal über einen gewissen Phantasmus äußert, indem er nämlich meint, Hunde reden zu hören, die Stimmen von Hunden zu hören. Aber das ist nur so erstmal so ein Element der Geschichte. Es ist auch was, es gibt noch eine ganz andere Vielzahl von Ereignissen, die immer wieder geschildert werden. Er ist eigentlich verliebt oder er hat sich ein bisschen verguckt in die Tochter seines Chefs. Er will aber eigentlich auch nicht wirklich von ihr wahrgenommen werden. Er versteckt sich. Also es gibt eine Episode, da wird geschildert, wie eben ja die Kutsche seiner Exzellenz auf der Straße vor einem Geschäft stehen sieht und er weiß, dass es eigentlich nicht der Chef sein kann, der diese Kutsche gerade benutzt, sondern eben seine Tochter. Und dann drückt er sich ganz an die Wand, damit er eben von der Tochter nicht gesehen wird. Ja, dieser kleine Beamte würde eigentlich gern gesellschaftlich aufsteigen. Das ist ein ganz großes Thema, immer wieder bei Gogol, der gesellschaftliche Aufstieg. Das ist natürlich auch ein Thema seiner Zeit. Und er verspricht sich von diesem gesellschaftlichen Aufstieg natürlich einerseits mehr Wahrnehmung, mehr Beachtung, auch eben zum Beispiel von der Tochter seines Chefs, aber auch eben Respekt von seinem Kollegen. Nun ist er aber eben in diesem System gefangen und kommt eigentlich nicht raus und hat eigentlich auch keine Möglichkeit aufzusteigen. Und daraus entwickelt sich so ein bisschen dann diese Geschichte dieses Wahns auch, der eben dann geschildert wird. Und das führt ganz grob zusammengefasst zu einem richtigen Größenwahn, hält sich letztendlich für jemand ganz anderen. Wir wollen natürlich ein bisschen die Spannung lassen und nicht verraten, für wen er sich am Ende hält, aber er ist eigentlich in Wirklichkeit sozusagen Opfer einer Verschwörung geworden und wird eigentlich nur zurückgehalten, denn eigentlich ist er zu was viel, viel höherem berufen und auch gar kein Beamter, sondern so viel sei verraten, er hat blaues Blut eigentlich in seinen Adern fließen, glaubt er zumindest.
Also ein Wahnsinn in verschiedenen Stufen, der begünstigt wird durch die Umstände, durch
durch äußere Ereignisse, durch die Umstände. Einerseits natürlich durch die Situation an sich, eben so ein bisschen dieses Hamsterrad gefangen im Beamtentum, aber eben auch diese unerwiderte Liebe. Es ist aber auch eben so auch ein gewisser Selbstzweifel, der da durchaus mit reinspielt. Also was bin ich eigentlich selber wert? Und er versucht sich einfach durch, indem er sich einredet, eigentlich das jemand anderes zu sein, auch ein bisschen selbst zu retten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich für die Geschichte und auch ganz wesentlich für die Inszenierung bei uns im Zimmertheater, dass eben auch wirklich das Existenzielle dieses Wahns für uns ganz wichtig ist. Also dass es kein Wahn ist, den man einfach abstempelt, so nach dem Motto, ja, der Mann ist schizophren. Das könnte man natürlich machen. Das haben auch lange Zeit wurde diese Novelle auch als Krankenstudie gelesen. Aber für uns war einfach wichtig, dass es eben nicht nur eine Krankheit ist, sondern dass diese Krankheit eben auch für den Askendi auch wirklich einfach existenziell ist, dass er eben auch diese Krankheit tatsächlich braucht, um überhaupt noch existieren zu können, um überleben zu können.
Eine Flucht in den Wahn sozusagen, ja.
Ja, so könnte man es natürlich gewissermaßen auch sehen. Das ist unser Regisseur Frank Siebenschuh, der den Abend inszeniert. Er sagt immer, für ihn ist dieser Wahn immer nur eine Möglichkeit, ein Weg, den Askendi gehen kann. Er sagt immer, Askendi hat eigentlich die Wahl, an einer Weggabelung zwei Wege zu gehen und er entscheidet sich halt für den Weg des Wahns. Das ist aber für Askendi und für die Idee, wie Frank Siebenschuh an diesem Abend herangegangen ist, an den Text herangegangen ist, für Askendi ist es einfach die absolut richtige Entscheidung. Er stellt diese Entscheidung gar nicht in Frage und er geht einfach seinen Weg und sein Weg ist halt der Weg in den Wahn.
Die Alternative wäre, das Hamsterrad weiter
Das wäre die spitzen. Alternative, im System ein kleiner Beamter zu bleiben, sich keine Gedanken darüber zu machen, irgendwie aufzusteigen, einsam zu bleiben, Junggeselle zu bleiben, von niemandem irgendwie Gefühle zu erfahren, Liebe zu erfahren, Freundschaft zu erfahren. Das ist natürlich auch ein trauriger Zustand und insofern ist es auch nachvollziehbar, wenn man sich den Text anschaut, die Novelle anschaut, aber auch unseren Theaterabend eben dann anschaut, ist es insofern nachvollziehbar, warum Askendi seinen Weg geht, weil ich meine, wer möchte schon gerne ungeliebt in einem System gefangen sein, wo er eigentlich, ja, außer Federn zuspitzen, nichts mehr zu tun hat.
Was erfährt man von ihm außerhalb dieses Büroalltags? Weil theoretisch gäbe es ja da auch noch Möglichkeiten, dass man sich irgendwie Lebenssinn oder so machen es ja heute viele, die auch in ihrem monotonen Arbeitsalltag nicht zufrieden sind. Dann kann man sich ja außerhalb von Job noch Hobbys oder verwirklichen.
Man erfährt da leider in der Novelle gar nicht so viel. Also die Novelle heißt ja Tagebuch eines Wahnsinnigen. Sie ist tatsächlich auch eben geschrieben oder Aufzeichnung eines Wahnsinnigen. Es gibt die zwei Übersetzungen, Tagebuch eines Wahnsinnigen, Aufzeichnung eines Wahnsinnigen. Wir haben uns letztendlich für Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen entschieden. Aber die Novelle ist tatsächlich eben in Tagebucheinträgen gehalten. Also sie sind auch am Anfang noch ganz normal mit Datum versehen. Da gibt es dann am Ende auch eben eine Wende. Die Daten werden immer fantastischer. Es werden Fantasiedaten teilweise, Fantasiejahre. Aber dadurch, dass es eben sehr persönliche Aufzeichnungen sind, ist es, glaube ich, auch gar nicht so wichtig für den Autor, beziehungsweise natürlich auch für die Figur, die diese Aufzeichnung macht, nämlich den Askendi, natürlich den Alltag zu schildern, weil das ist sein Alltag. Insofern, wir erfahren eigentlich nicht so viel. Es wird zwar mal geschildert, dass er eben ein Zimmer bewohnt, dass er eben auch ein Dienstmädchen hat, dass er ins Theater geht, dass er eben sozusagen da den Ausgleich sucht. Aber da ist schon wieder die Frage, warum geht er eigentlich ins Theater? Geht er eigentlich ins Theater, weil es ihm Spaß macht oder gefällt? Oder geht es ihm eigentlich eher tatsächlich um das zum Beispiel gesehen werden im Theater? Ins Theater gehen geht die bessere Schicht, geht es darum, eben einfach sozusagen einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert zu erlangen, indem man sagt, hey, ich bin ein gebildeter Mensch, ich gehe auch mal ins Theater. Wo diese Frage kommt nämlich auf, weil er in seinen Aufzeichnungen auch ein Gedicht rezitiert und dieses Gedicht ordnet er fälschlicherweise Puschkin zu. Und da fragt man sich dann eben auch so, macht er es nur, um sozusagen zu zeigen, hey, ich interessiere mich für Gedichte und schmeiß mal ein paar großen Namen um mich, Puschkin, großer russischer Autor, und dann gar nicht zu hinterfragen, ist dieses Gedicht wirklich von Puschkin. Also insofern, wir erfahren so einige Ereignisse aus dem Alltag, aber nicht so den geregelten Alltag. Also wir erfahren jetzt nicht so irgendwie, wie sieht sein normaler Alltag aus, sondern es sind immer so, ja, Ereignisse, die eigentlich eher aus dem normalen Alltag oder das, was wir als Alltag bezeichnen würden, herausfallen.
Nee, keine Freunde oder so auch. Ne?
Das wird überhaupt nicht geschildert. Also da gibt es überhaupt keine Bezüge. Also die einzige Bezugsperson, mal abgesehen von den Arbeitskollegen, die in der Novelle geschildert wird, die wir dann weggelassen haben, um eben auch nochmal ein bisschen mehr diese Einsamkeit dieses Menschen zu verdeutlichen, ist tatsächlich eben das Dienstmädchen, das er in der Novelle hat. Aber ansonsten keine Freunde, niemand, mit dem man den Abend verbringt oder mit dem er sich mal eben zum Reden trifft oder sowas. Das ist natürlich auch schon auffallend, dass da eben überhaupt nichts geschildert wird. Und das zeigt natürlich auch auf, dass diese Figur irgendwo gefangen ist und irgendwie isoliert ist.
Trostlos. Wie macht ihr aus Tagebucheinträgen dann funktionierende Theatersprache?
Der Regisseur Frank Siebenschuh hat sich den Text im Sommer natürlich auch lange angeguckt und hat dann eine Fassung erstellt, die tatsächlich mehr eben auch auf das gesprochene Wort Wert legt, beziehungsweise eben auch die Schriftsprache ein bisschen vereinfacht hat, indem er eben auch Füllmaterial rausgenommen hat. Man darf einfach nicht vergessen, klar, die Grundlage ist ein Prosatext, und im Prosatext wird natürlich manchmal ein Wort mehr verwendet als im gesprochenen Dialog oder beziehungsweise hier im Monolog. Insofern hat Frank Siebenschuh da einiges rausgenommen, einiges gekürzt, und was ich eine sehr kluge Umstellung finde, er hat sich tatsächlich auch eben mit den Satzstrukturen befasst und immer mal wieder auch zum Beispiel Wörter ausgelassen oder einen Satz nicht mehr zu Ende gebracht. Das steigert sich dann immer mehr natürlich gegen Ende unsere Bühnenfassung immer mehr, auch wenn der Ascendi dem Wahnsinn verfällt, und insofern finde ich das einen ganz klugen Kunstgriff, eben da auch die Krankheit sozusagen über die Sprache zum Ausdruck zu bringen.
Wie äußert die sich einfach noch mehr? Also Sätze nicht zu beenden?
Es sind Sätze, die eben nicht beendet werden, die abgehakt wirken, wo eben auch vielleicht Wörter fehlen, wo eben etwas nur ganz kurz kommentiert wird, eben nur mit ein, zwei Worten kommentiert wird, statt wie in der Novelle vielleicht ein ganzer Satz da steht. Es sind aber auch, und das ist aber auch schon bei der Novelle gegeben, eben auch Wortneuschöpfungen mit drinnen. Eben, ich habe vorhin schon erwähnt, dass zum Beispiel die Datumsangaben vollkommen sinnlos erscheinen. Es sind auch Ereignisse drin oder Personen drin, die man eigentlich zum Beispiel in diesem Rahmen gar nicht erwarten würde. Plötzlich ist von der Inquisition die Rede, während man doch eigentlich in St. Petersburg zu um 1830 rum ist, wo es eigentlich keine Inquisition gibt und so. Insofern, das sind natürlich auch reizvolle Aspekte dann eben auch, wo man dann auch nochmal was, einen neuen Aspekt zum Zuhören kriegt, wo man sich fragt, Moment, wie steigert er sich da überhaupt rein? Woher kommt dieses Element? Und zu was wird es letztendlich führen?
Er selber scheint kein Bewusstsein dafür zu haben, dass er umkippt, aber wie reagieren Chef und Arbeitskollegen auf diese sich anbahnenden?
Ich würde vielleicht erstmal sogar widersprechen. Ich würde sagen, die Figur hat durchaus ein Bewusstsein dafür, was mit ihr geschieht, beziehungsweise welchen Weg sie geht. Die Frage ist tatsächlich eher nur, wie stark ist dieses Bewusstsein, wie sehr reflektiert er tatsächlich über sich selbst, beziehungsweise wie sehr will er darüber reflektieren. Und das ist natürlich auch das Spannende an der Arbeit mit dem Schauspieler dann, Toni Gojanowicz, der eben die Hauptfigur spielt, dass er eben auch wirklich, dass man eben den Schauspieler auch zusehen kann, wie er eben reflektiert, und das ist natürlich gutes Material auch, und da hat Frank Siebenschuh auch großen Wert drauf gelegt, dass es auch immer wieder diese Reflexion gibt und auch wie sich zum Beispiel Stimmen eben einschleichen in den Kopf. Und ja, um den zweiten Teil deiner Frage noch zu beantworten, wie reagieren Chef und Kollegen drauf? Natürlich mit Irritation, mit Unverständnis, auch mit Wut auf die Figur, wobei die Figur es natürlich auch seinen Kollegen nicht leicht macht, indem sie zum Beispiel nicht zum Dienst erscheint und plötzlich eben sagt, den Kollegen grüße ich nicht mehr, weil der ist ja nichts wert, weil ich bin ja eigentlich was viel Besseres als er. Dadurch aber, dass natürlich die Grundlage eben tatsächlich eben die Aufzeichnungen sind, dass eben sehr ich-bezogene Texte sind, müssen wir tatsächlich einfach das ein bisschen auch der Fantasie überlassen, wie wohl eben diese Figur von den Kollegen aufgenommen wird.
Und es ist ja ein Solotheater, es tritt ja niemand auf sonst.
Nee, wir haben das als Monolog gemacht. Ich kenne auch tatsächlich keine andere Inszenierung, wo die anderen Figuren auftreten würden. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass eben die Struktur dieser Novelle eben durch die Aufzeichnung und Tagebucheinträge eigentlich keine andere Figur zu Wort kommen lässt, dass man eigentlich auch niemanden braucht, der das irgendwie noch kommentieren soll, kann, weil wir eigentlich eben als Grundlage die Ich-Äußerungen einer Figur haben, die Reflexionen einer Figur haben, und insofern einfach auch das eine sehr eindeutige Vorlage natürlich auch ist, den Abend als Monolog zu machen.
Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen, die Premiere ist am Freitag, dem 13. Oktober, und wir hören ein paar Takte Musik. Hier ist Heiner Pudelko, der Sänger der Gruppe Interzone, war das auch mit dem Song Wahnsinnig. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Michael Hanisch vom Zimmertheater. Wir reden über die Premiere von Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen diesen Freitag. Nikolai Gogol, was ist das für ein Autor gewesen?
Naja, es ist ein russischsprachiger Autor des 19. Jahrhunderts gewesen. Ich habe jetzt schon mal erstmal hier gleich russischsprachig gesagt, weil tatsächlich eigentlich ist er aus der Ukraine. Also das wissen viele gar nicht, weil er immer natürlich klar einer der ganz Großen der russischen Literatur, geboren ist er aber eben in der Ukraine, und er hat zwar auf Russisch geschrieben und er gilt auch als großer Neuerer der russischen Literatur, aber ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich mal mit einem Ukrainer eben auch über Literatur gesprochen und so, und die sagen natürlich trotzdem, aber er ist jemand aus der Ukraine eben, der auch eigentlich seine Wurzeln eben da hat, und auch seine ersten Veröffentlichungen haben sich eher mit Themen aus der Ukraine befasst, also mit volkstümlichen Szenen und sowas. Er ist aber dann eben auch nach Russland gegangen, war selber in St. Petersburg, er war auch eine Zeit lang als Beamter tätig, eben er kennt so die Situation am untersten Rand einer gesellschaftlichen Hierarchie, er hat es aber auch nirgends wirklich lang ausgehalten, also es ist eine ganz faszinierende Biografie auch, die er hat, also er hat immer literarische Ambitionen gehabt, hat aber immer auch als Hauslehrer gearbeitet, hat mal als Beamter gearbeitet. Später dann, als er auch dann schon einen gewissen Erfolg hatte, also er war auch ein Autor, der durchaus zu Lebzeiten Erfolg hatte, der auch eben Anerkennung erfahren hat und so, aber trotzdem der immer wieder auch sich zurückgezogen hat, der lange Reisen gemacht hat oder irgendwie mal schnell abgehauen ist, der irgendwie Freunde und Bekannte hatte, dann aber auch wieder diese Freunde verloren hat, weil die dann zum Teil sich irgendwie wiedererkannt haben in Gestalten von Gogol. Dann hat er auch immer wieder auch schlichtweg Fehler gemacht, zum Beispiel irgendwie Briefe von Freunden veröffentlicht, was dann natürlich auch bei seinem Freundeskreis auf keine gute Resonanz gestoßen ist. Und selber muss er einfach auch eine, ja, sehr schwer einzuschätzen und ein bisschen auch skurrile Gestalt gewesen sein. Also es geht schon los, so, es gibt so Schilderungen von seinem Äußeren. Was immer wieder betont wird, war die lange Nase, die er wohl hatte, aber auch eben, dass er sehr viele Ticks hatte und sehr viele Macken hatte, dass er wohl auch als Lehrer oder so auch immer wieder im Gesicht Zuckungen hatte, was dann bei seinen Schülern eben für Erheiterung gesorgt hat. Und das hat ihn bestimmt auch ziemlich belastet, beziehungsweise damit konnte er natürlich auch sehr schlecht umgehen. Und dann gibt es eben auch so, ja, skurrile Ereignisse in seinem Leben, wie seine erste Veröffentlichung, die hat ganz schlechte Kritiken bekommen, wurde ganz schlecht aufgenommen. Dann hat er eben die Bestände wieder aufgekauft seines Buches, hat sich in ein Hotel eingeschlossen, hat dieses Buch verbrannt oder die Exemplare, die er eben aufgekauft hat, verbrannt, ist dann irgendwie nach Deutschland gereist und ist dann doch nach ein paar Tagen wieder zurückgekehrt. Also ein durchaus unstetes Leben. Nichtsdestotrotz, er hat auch eben oder er gilt mit als Erneuerer der russischen Literatur. Er wurde immer eingeordnet, wurde er am Anfang immer so als jemand, der realistisch ist, der naturalistisch ist. So wollte er seine Werke gar nicht verstanden wissen. So, denke ich, kann man eigentlich auch seine Werke nicht unbedingt lesen. Ihm ging es tatsächlich mit seinen Werken auch ein bisschen um Erziehung des Menschen, Menschen, die seine Werke lesen, auf Fehler aufmerksam zu machen. Und er wollte das durchaus über das Mittel der Komik auch machen. Also er wollte durchaus eben auch, dass die Leute lachen, dass es eben auch zum Teil eben witzige Texte sind, skurrile Texte, absurde Texte sind, groteske Texte. Das ist auch eine Diskussion, die wir im Team immer wieder geführt haben. Was ist absurd, was ist grotesk? Gogol selber hat immer gesagt, oder so haben wir es interpretiert, oder so interpretiere ich das, mit diesem Lachen eben den Menschen eben auch auf Fehler hinzuweisen in seinem eigenen Leben und dass man durchaus eben auch in dem Lachen erkennt, worin man sich vielleicht eben selbst verrannt hat, worein man sich verrannt hat. Und also eigentlich einerseits eben das Komische, was er vorgeworfen hat, aber eben durchaus eben mit Ernsthaftigkeit dahinter. Und das ist natürlich nun schon auch ein Spagat, den, glaube ich, auch er als Autor in seinem Leben auch immer wieder erfahren musste. Ganz allein angefangen natürlich bei seiner Physiognomie, aber eben auch eben in seinem Verhalten, in seinen Ticks und trotzdem auch immer dieses, ich würde eigentlich den Menschen was mit auf den Weg geben, was zeigen. Ist auch so, was Moral und so angeht, er ist auch gegen Ende seines Lebens tatsächlich auch so ein bisschen eine Art Wahn verfallen. Bei ihm war es mehr so ein bisschen religiöser Wahn. Das wird unterschiedlich geschildert, unterschiedlich interpretiert, aber er hat dann zum Beispiel eine Reise nach Jerusalem gemacht und hat dann gegen Ende seines Lebens eben aufgehört zu essen. Im Prinzip hat er sich zu Tode gehungert. Ja.
Heftig. Und welche Art von Erziehung würdest du jetzt in den Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen daraus lesen?
Nee, es geht tatsächlich auch eben darum, glaube ich, aufzuzeigen, diese gesellschaftliche Hierarchie, die geschildert wird, aber eben auch eben dieses Streben nach Vorankommen in dieser Hierarchie. Das ist noch ganz wichtig, glaube ich, oder auch ganz interessant zu wissen, auch wie dieser Text entstanden ist. Gogol wollte eigentlich ursprünglich eine Komödie schreiben. Also Gogol hat durchaus auch fürs Theater geschrieben, hat Komödien auch geschrieben. Die bekannteste Komödie ist Der Revisor. Diese Komödie, die eigentlich mal ursprünglich Grundlage war für die Aufzeichnung des Wahnsinns, sollte von einem Admiral, Oberst, ich weiß es gerade nicht mehr, auf jeden Fall militärischer Rang, sollte darum gehen, dass dieser Oberst nach einem Orden strebt, den er unbedingt haben möchte und alles daran setzt, diesen Orden zu erreichen und dann dem Wahn verfällt, dass er plötzlich denkt, er ist selber dieser Orden, also dieses zu erreichende, zu erstrebende und das ihn auszeichnende Ding. Gogol hat die Idee dann verworfen, weil er tatsächlich Angst hatte, dass die Zensur dieses Stück eben nicht durchgehen lässt, da es eben zu offensichtlich, zu eindeutig auf ein gesellschaftliches System und auch eben dieses Streben und das Zahnreich und das Beamtentum eben hinweist. Und dann hat er eben angefangen, das sozusagen als Novelle umzuarbeiten in die Aufzeichnung als Wahnsinnigen. Und es findet sich aber tatsächlich auch noch so ein kleines Element aus diesem ursprünglichen Stück auch wieder. Der Vorgesetzte, seine Exzellenz, der strebt auch nach einem Orden und der fragt dann immer sich selbst und auch zum Beispiel seinen Hund, ob er diesen Orden kriegen wird, ob er ihn nicht kriegen wird. Er möchte eigentlich unbedingt auch eben diesen Orden haben. Und das ist noch so ein kleiner Verweis eben auf diese ursprüngliche Komödie, die dahinter stand. Ich denke aber, das ist auch durchaus das, was eben die Novelle aussagen will. Es geht um das Streben nach etwas, nach einem höheren gesellschaftlichen Rang und es hinterfragt ganz einfach, wie erstrebenswert ist es tatsächlich, so etwas zu erreichen, einen neuen Rang zu erreichen, eine neue gesellschaftliche Stelle zu erreichen und natürlich eben auch anhand der Hauptfigur zeigt er auch, dass es eben durchaus eben auch in einen Wahn verfallen kann und zu einem Wahn führen kann.
War das denn wirklich so? Gab es da Jobs, die wirklich nur Bleistifte gespitzt haben?
Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Übertreibung, aber es gab natürlich so ganz einfache Bürotätigkeiten, also irgendwelche Akten sortieren, vorbereiten und vielleicht tatsächlich den, also so, wir hatten mal geguckt, so in der Biografie auch von Gogol, so diesen militärischen Rang oder diese Ränge auch im Beamtensystem und auch, was der Autor selber mal für einen Rang eben bestritten hat, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dass er selber mal eben in Anstellung war. Und das sind natürlich auch Dinge, die sind am untersten Schicht dieses Beamtensystems, dieses Wertesystems und ja, ich denke mal, das waren wahrscheinlich auch ganz einfache Jobs, wie eben Akten sortieren, Akten vielleicht kopieren, abschreiben und dann dem Vorgesetzten hinlegen zum Unterschreiben.
Da ging es noch nicht um Effizienz und um Kürzung von Stellen, sondern da konnte man sich der Staat auch einen Beamten her leisten.
Ja, also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich auch der technische Fortschritt noch nicht so weit gegeben war. Aber natürlich, da denke ich auch, dass natürlich das Zarenreich in Russland oder auch vergleichbare andere Formen natürlich auch davon gelebt haben, tatsächlich auch eben über einen Beamtenapparat zu arbeiten und dass natürlich sozusagen auch viele Beamten sozusagen dadurch an den Staat, an die Regierung gebunden waren, dass man natürlich die Menschen dadurch auch ein bisschen unter Kontrolle hatte, dass man sie lenken konnte. Und deswegen, ja, denke ich, hat es gar nichts mit Effizienz oder Kürzung zu tun, sondern es ging einfach auch darum, sozusagen, wer für den Staat arbeitet, ist natürlich auch vom Staat abhängig, sozusagen auch vom Lohn abhängig und kommt vielleicht gar nicht darauf, irgendwie ein System zu hinterfragen.
Hat er denn noch erlebt, der Autor, dass das Stück auch im Theater aufgeführt worden ist?
Nee, also das habe ich mal eben auch versucht rauszukriegen, wann denn eigentlich so die ersten Adaptionen dieses Stoffes stattgefunden haben. Die früheste Zahl, die ich gefunden habe, war 1913. Natürlich weiß man nicht, ob das davor vielleicht auch schon mal seinen Weg auf die Bühne gefunden hat, ob es mal irgendwie experimentiert worden ist, den Stoff auf die Bühne zu bringen. Aber man darf auch nicht vergessen natürlich, was dramatische Literatur im 19. Jahrhundert oder auch noch um die Jahrhundertwende angeht, ist natürlich auch nochmal eine andere Idee von Theater dahinter. Also es wurde im 19. Jahrhundert gerade natürlich auf eine Vielzahl von Stücken geschrieben, die heute kein Mensch mehr kennt. Da ging es einfach darum, was Neues auf die Bühne zu bringen, Geschichten auf die Bühne zu bringen, Unterhaltsames auch auf die Bühne zu bringen. Und dann daneben gab es natürlich auch Stücke, die sich dann sozusagen sehr schnell etabliert haben, zu zeitgenössischen Klassikern geworden sind, modernen Klassikern geworden sind, so wie wir das heute auch kennen. Die Idee, auch Romane auf die Bühne zu bringen oder auch erzählende Texte auf die Bühne zu bringen, auch die ist nicht neu. Auch das gab es schon im 19. Jahrhundert, wenn ein Roman sehr erfolgreich war, wurde er natürlich auch schnell für die Bühne adaptiert, weil dann konnte man noch eine ganz andere Kundschaft erreichen, konnte natürlich Geld damit machen. Ich glaube aber natürlich, was so ein bisschen hinderlich war, den Stoff erstmal für die Bühne zu entdecken, ist einfach tatsächlich das Monologische. Und Monologe in der Form, die sind tatsächlich erst um die Jahrhundertwende entstanden, wo eben tatsächlich auch mal ein Schauspieler auf der Bühne stand oder ein Stück vorgetragen hat oder ein Stück gespielt hat. Und insofern finde ich es gar nicht so erstaunlich, dass das Früheste, was ich eben rausgekriegt habe, 1913 war.
Wie hat Publikum, die Leserschaft und auch, ja, wenn du sagst, er hat es umgearbeitet, andere Elemente wegen der Zensur, wie hat da die Öffentlichkeit drauf reagiert, als es erschienen ist? Gibt es da irgendwelche?
Also jetzt konkret, was die Aufzeichnung des Wahnsinnigen angeht, kann ich es leider nicht sagen, aber ich weiß, dass eben Gogol tatsächlich ein sehr anerkannt und schon zu Lebzeiten sehr populärer Autor war. Es war zum Beispiel durchaus gängig, dass Leute sich getroffen haben, um gemeinsam Gogol zu lesen. Also so nach dem Motto auch, heute geht man, was weiß ich, irgendwo in die Kneipe oder in die Disco oder sowas. Nein, damals hat man sich getroffen, hat gemeinsam Gogol gelesen. Insofern, er hatte wirklich einen großen Stellenwert und ich glaube auch, dass tatsächlich eben auch durchaus auch dieses Humoristische in seinen Texten, nicht nur bei den Aufzeichnungen des Wahnsinnigen, auch dafür gesorgt hat, dass er tatsächlich auch viel gelesen worden ist. Das ist, glaube ich, auch was, was ihn vielleicht selber auch ein bisschen irritiert hat, dass er eben so eine Popularität genossen hat, aber vielleicht eben sich auch ein bisschen missverstanden gefühlt hat, dass eben die Leute seine Texte nur gelesen haben, weil sie sich eben unterhalten gefühlt haben oder unterhalten werden wollten. Und er wollte ja eigentlich doch was ganz anderes. Er wollte eben, na, sagen wir mal, eine Umerziehung, eine neue Wertschätzung von Situationen, vom Leben, von gesellschaftlichen Erleben. Insofern denke ich, auch da ist so dieser Spagat, der sich auch in dieser Figur, in der Autorenfigur eben schon zeigt, eben ganz offensichtlich. Aber er war sehr populär, wurde viel gelesen und er ist auch sehr schnell wirklich tatsächlich so ein Klassiker der russischsprachigen Literatur geworden und das ist er auch bis heute. Es gibt jetzt nicht von den Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen her, aber von anderen Texten von Gogol, dass Figuren aus seinen Texten auch tatsächlich so in den Sprachschatz mit eingeflossen sind, eben dass eben jemand, der extrem geizig ist, eben in Russland auch eben so genannt wird, wie eine Figur bei Gogol heißt. Also mir fällt gerade der Name nicht ein, aber nur so als Beispiel eben, dass eben wirklich auch Figuren eben auch den Weg in die Sprache gefunden haben und man eben so sagt, was wir zum Beispiel so sagen, das ist Jan Halodri, das ist dann halt eine Figur von Gogol in Russland.
Was kann das Tübinger oder Publikum heute, das heutige Publikum aus so einem Stück noch mitnehmen? Also Realität und Wahnsinn ist ja immer ein Spiel, was man auf ja, allen Ebenen anwenden kann, ob Politik oder Privatleben. Auch das Hamsterrad kennt man heute noch. Wie würdest du jetzt aber die heutige Botschaft, die heutige Wirkung auch einschätzen?
Nee, ich meine, abgesehen von den Aspekten, die du schon gerade angesprochen hast, ist es tatsächlich einfach auch nochmal für mich so ein bisschen auch das eigene Denken zu hinterfragen. Also nicht nur das eigene Handeln, das Gefangensein in einem Hamsterrad, in einem Beamtenapparat oder auch in einem Karrierekarussell, wie man heutzutage so schön dazu sagt, sondern tatsächlich auch zu hinterfragen, wie denke ich und wie erklären sich vielleicht auch einige meiner Handlungen, meiner Strukturen. Das ist ein Aspekt, der zum Beispiel auch in der Inszenierung immer wieder deutlich wird, dass eben die Figur eben auch diesen Wahnsinn eben auch bewusst erstmal wahrnimmt, dass er auch als Irritation wahrgenommen wird, dass da eben eine Stimme ist und man wirklich auch nochmal, dass die Hauptfigur hinterherläuft, Moment, was war das für eine Stimme, woher kam die überhaupt, was hat die mit meiner Realität zu tun und das ist, denke ich, was für uns heute auch interessant ist. Vielleicht sind es nicht mehr die Stimmen im Kopf, nicht die Stimmen eines Wahnsinns, die uns vorantreiben, sondern es sind die Stimmen eines, du musst schön sein, du musst reich sein, du musst braun gebrannt sein und sportlich sein. Und es sind natürlich auch diese Stimmen, die von außen auf uns einwirken und uns natürlich auch zu unseren Handlungen führen. Und insofern ist es eigentlich für mich eine ganz gute Vorlage, eben auch unser eigenes Denken, unser eigenes Erleben auch nochmal zu hinterfragen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch tatsächlich nochmal die Herannäherung an einen klassischen Stoff, einen klassischen Text. Auch das, finde ich, ist natürlich eine wichtige Aussage oder eine wichtige Funktion des Theaters, eben auch Texte, die jetzt wie dieser Gogol-Text, der ist 1835 erschienen, also jetzt über 150 Jahre alt, 180 Jahre alt, den auch nochmal zu hinterfragen, hat er heute noch eben Berechtigung, auf der Bühne dargestellt zu werden, gelesen zu werden? Was macht ein Klassiker eigentlich auch zu einem Klassiker?
Und eure Antwort ist sehr klar.
Ja, wir finden, das ist einfach ein toller Text. Er regt viel zum Denken an, zum drüber nachgrübeln. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich finde, er hat eine Aussage auch für unsere Zeit. Und vor allem ist es natürlich auch was einfach, ich will jetzt nicht sagen, Spaß macht. Natürlich sind komische Elemente in diesem Text drin, aber was interessant ist, was man wirklich auch in einer gewissen Faszination beobachten kann, diesen Werdegang von Accenti, also dass man wirklich auch nochmal gucken kann, wie kommt es dazu, und das ist eine spannende Geschichte auch, die dahinter steht. Also man darf sich eben auch durchaus ein bisschen unterhalten fühlen, ein bisschen angeregt sein, man darf auch irritiert sein von dem Theaterabend, und wenn all das zusammenkommt, dann ist das für mich einfach eine ganz wichtige Funktion des Theaters.
Monolog, Solotheater ist immer eine Herausforderung für den Schauspieler. Wie, in was für ein Szenario habt ihr ihn eingebettet? Was hat er an? Was hat er für Requisiten?
Also wir haben, finde ich, ein ganz tolles Bühnenbild. Jörg Züsik hat die Bühne entworfen. Der im Zimmertheater ist, weiß, dass Jörg Züsik für jede Inszenierung, die er betreut als Bühnenbild, sich immer was ganz Besonderes einfallen lässt. Wir haben eigentlich im Prinzip, ja, man könnte so ein bisschen zusammenfassen, eine große Wand, innerhalb dieser großen Wand einen Raum, der Hauptfigur gehört, aber es gibt innerhalb dieser Wand auch Möglichkeiten, sich kriechend fortzubewegen, was auch natürlich ein bisschen für diese Beamtenstruktur spricht, eben dieses, ja, am Boden sich bewegen, kriechen müssen, sich klein machen müssen. Jörg Züsik nennt diesen Gang, wo eben der Darsteller durchkriechen kann, liebevoll den Rattengang. Das ist natürlich auch ein tolles Element, wo natürlich auch nochmal der Schauspieler einfach auch durch körperliche Aktionen zeigen kann, in was für ein System er gefangen ist. Ansonsten finde ich, es ist sehr zeitlos gehalten, es ist ein ganz einfacher, also nicht besonders topmodischer Anzug, den er anhat, aber durchaus auch mit einer Signalfarbe versehen. Es ist ein roter Anzug und so von der Maske, also es ist ganz normal. Und was Requisiten angeht, ist es sehr reduziert. Also wir konzentrieren uns sehr auf den Schauspieler, auf das Können dieses Schauspielers. Ich finde, Toni Gojanovic, der im Wahnsinnigen spielt, zeigt da auch nochmal ganz neue Aspekte, die man so bei ihm noch gar nicht so wahrgenommen hat. Eben auch ist sehr konzentriert bei der Sache, denkt sehr stark mit, versucht auch eben diesen Wahnsinn gut zur Geltung zu bringen, diese kleinen Ticks, die diese Figur vielleicht auch hat, und ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Schauspieler, tatsächlich einfach einen Monolog zu spielen. Aber ich finde eben, ich kann jetzt natürlich nicht in Toni reingucken, ich kann es nur von außen beurteilen. Ich finde es einfach auch sehr spannend, ihm zuzugucken in dieser Entwicklung.
Aufzeichnung eines Wahnsinnigen, die Premiere ist am kommenden Freitag, den 13. Da wird wahrscheinlich schon wieder eng mit Karten.
Das ist leider bereits ausverkauft. Wir sind halt nun mal ein kleines Theater, aber es gibt ja noch weitere Vorstellungen.
Genau, 14. Oktober und dann 25., 26. Oktober, 3., 4. November, 11., 14. November. Aufzeichnung eines Wahnsinnigen nach Nikolai Gogol im Zimmertheater. Vielen Dank, Michael Hanisch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Toi, toi, toi für die Premiere natürlich. Und das ist wieder der Aberglaube im Theater.
Genau,
du darfst dich nicht bedanken.
Ich sag nur immer, wird schon schief gehen.
Sonst noch? Was gibt es noch für weitere Aberglaube?
Nee, man darf nicht pfeifen im Theater.
Überhaupt nicht einfach so.
Nee, das hatte tatsächlich eine historische Grundlage. Also als noch Gaslampen angebracht waren, gab es eben, bevor, wenn die zum Beispiel irgendwie überhitzt waren oder sowas, dann haben die einen Pfeifton von sich gegeben und sind dann irgendwie zersplittert, und deswegen darf man im Theater nicht pfeifen, weil eben die Irritation mit diesen Gaslampen zu groß ist.
Sonst könnte Panik ausbrechen.
Genau. Dann, man darf auf der Bühne nicht essen, außer es sind Requisiten. Also man darf nicht einfach so mit seinem Frühstücksbrötchen mal auf die Bühne gehen. Und
auch da, nicht beim Proben und so?
Nee, auch nicht beim Proben. Es müssen Requisiten sein. Also dann darf gegessen werden. Und ja, das mit dem Toi 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 hast du schon angesprochen. Und ach, ich glaube, da gibt es noch genug. Muss ich mal in meinem abergläubischen Schatz wühlen, genau. Und beim nächsten Mal erzähle ich dir ein paar Sachen davon.
Aufzeichnungen des Aberglaubens aus dem Theater. Ja, vielen Dank.
Ja, danke.
Immer wieder, gerne wieder.
Ich freue mich auch wieder.